Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das anhört in der Küche von einem McDonald's-Restaurant, dann können Sie entweder einfach hingehen oder da arbeiten oder sich eins von sehr vielen Videos angucken von Donald Trumps Frittiervisite. Wie zum Beispiel eine Mitarbeiterin fragt, wie viele Pommes-Schachteln maximal in eine große Papptüte zum Mitnehmen passen. 5 oder 6? Falls Sie es interessiert, die Antwort ist 5. Ja, und das war's dann auch eigentlich an Erkenntnisgewinn. Und trotzdem war der Besuch von Donald Trump eine große Sache für viele Medien und ist deshalb, wenn wir mal so halb im Bild bleiben wollen, auch gleich ein gefundenes Fressen für uns als Medienmagazin. Außerdem exhumieren wir gleich das gute alte Fernsehen. Das ist nämlich noch gar nicht tot. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Also, Donald Trump hat Pommes in Pappschachteln gefüllt und sie dann am Drive-In-Schalter Menschen überreicht, die diese Pommes bestellt haben. Das ist im Prinzip alles, was passiert ist, vorgestern in einer McDonald's-Filiale in Philadelphia. Aber weil Donald Trump der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist und geübt im Umgang mit Medien, wussten die natürlich auch Bescheid über seinen Besuch bei McDonald's und haben breit berichtet über seinen Frittierbesuch. Und mal wieder auch über komplett unbelegte Behauptungen von Trump, die er vor Ort von sich gegeben hat. Warum berichten Medien überhaupt über sowas? Das habe ich heute Mittag besprochen mit Eric Kirschbaum, freier Journalist aus den USA, der von Berlin aus berichtet, unter anderem für die Los Angeles Times.
Trump weiß, dass die Menschen immer was Neues sehen wollen. Die brauchen was Neues, neue Themen, neue Bilder. Das hat er lange gelernt als Fernsehmoderator da bei seiner Sendung. Der weiß, was Quoten bringt. In den USA ist Quoten das Allerwichtigste, dass die Quoten gut sind. Sonst bist du schnell weg vom Fenster. Und Trump hat über die Jahre bei seiner Sendung gut gelernt, was gut sieht. Und davor war er auch ein Genial mit den Zeitungsmedien in New York. Der hat immer wieder angerufen bei Journalisten. Manchmal hat er selbst als sein eigener Pressesprecher posiert. Und er weiß, wie er Journalisten kriegt. Er weiß, das ist so wichtig, dass er in den Medien steht. In Amerika gibt es den Spruch, es ist egal, was du über mich schreibst, Hauptsache du schreibst meinen Namen richtig. Und da denkt Trump, sein Wahlkampf braucht Schlagzeilen, er braucht Aufmerksamkeit. Und er ist bereit, wirklich alles zu tun, um in den Schlagzeilen zu kommen.
Sie haben die Bilder erwähnt, die die Medien brauchen. Aber es waren ja jetzt nicht nur die Bilder von einem Pommes überreichenden Trump, sondern er hat ja auch komplett unbelegte Behauptungen rausposaunt. Zum Beispiel seine Konkurrentin Kamala Harris, die habe, anders als sie das selbst sagt, nicht als Studentin bei McDonald's gejobbt. Und diese Behauptung, die wie gesagt überhaupt nicht belegt ist, die landet dann auch direkt in den Medien. Das ist doch auch irgendwie problematisch.
Ja, problematisch ist es, aber so funktioniert Trump und so funktionieren die Medien. Trump macht das immer wieder mit unwahren Behauptungen. Er hat immer behauptet, dass Barack Obama nicht in den USA geboren worden ist, obwohl er seine Geburtsurkunde gezeigt hat. Und jetzt will er behaupten, dass Kamala Harris eigentlich gar nicht bei McDonald's gearbeitet hat. Und das ist für ihn ein gefundenes Fressen. Er erwähnt das immer wieder. Und wir wissen, dass in Deutschland, wenn man eine große Lüge genug sagt, dann glaubt man das nach einer Zeit. Und deswegen sagt er immer wieder, dass Kamala Harris bei McDonald's nicht gearbeitet hat. Ob sie da gearbeitet hat, ist eigentlich egal. Aber wenn es eine Lüge wäre, wenn sie Unwahrheit gesagt hat, dann hätte sie wirklich ein Problem mit den Wählern. Millionen von Amerikanern arbeiten übrigens bei McDonald's. Ich habe selber bei McDonald's gearbeitet mit 16 Jahren und deswegen ist es schon höchstwahrscheinlich, dass sie dort gearbeitet hat. Aber Trump will sie unter Druck setzen und will Beweise sehen.
Sie haben gesagt, Trump kann lügen, genauso gut können Medien darüber nicht berichten. Das ginge ja, man müsste das ja nicht aufgreifen.
Ja, viele Leute wissen, dass Donald Trump viel lügt und die Journalisten berichten auch über seine Lüge, aber es ist wie ein Teflon-Mensch. Das klebt bei Trump nicht wie bei den anderen. Und deswegen hat Trump Erfolg, indem er einfach Lügen verbreitet und dann die anderen Leute seinen Gegner Lügen vorwirft. Und irgendwie klebt es bei den anderen, aber bei Trump klebt es nicht an.
Jetzt hat Donald Trump ja schon 2 Wahlkämpfe hinter sich, die Medien auch. Und von Journalistinnen und Journalisten aus den USA war immer wieder zu hören, ja, da haben wir einige Fehler gemacht, wir haben viel zu sehr über Trump berichtet, wir haben uns irgendwie so ein bisschen ausnutzen lassen von ihm und eben seinen oft erfundenen, absurden Äußerungen. Und da frage ich mich doch, wenn es sozusagen dieses Drüber-Nachdenken gegeben hat, warum passiert das jetzt in diesem Wahlkampf schon wieder?
Ja, es gibt schon Fortschritte in den TV-Duellen. Wenn Trump Unwahrheiten gesagt hat, kamen die Moderatoren gleich mit einem Faktencheck sofort. Und das hat Trump und seine Anhänger total gestört und aus der Bahn geworfen. Die Medien hat sich schon weiterentwickelt in den USA. Aber auf der anderen Seite, es gibt viel konservative Medien in den USA, Fox News und so weiter. Und die lieben Donald Trump und Donald Trump bringt gute Quoten für die Medien und es gibt keine öffentliche rechtliche Rundfunk in dem Sinn wie in Deutschland. Die haben ganz wenig öffentliche rechtliche. Die meisten Medien leben von Quoten und er liefert das.
Aber wie beurteilen Sie persönlich die Berichterstattung der Medien, die Sie verfolgen in den USA, was den Wahlkampf angeht?
Ich wünsche mir schon oft, dass in den USA mehr Leute Zugang zu öffentlich-rechtlichen hätten. Ich glaube, öffentlich-rechtliche Medien ist wirklich ein wichtiges Element in einer Demokratie und es ist schade, dass so viele Amerikaner nicht so gut informiert sind über die Unwahrheiten, die Trump verbreitet. Und das wäre schön, wenn Amerika mehr öffentlich-rechtliche hätte und besser informierte Wähler wie in Europa, wie in Deutschland.
Eric Kirschbaum, freier Journalist unter anderem für die Los Angeles Times über die Wahlberichterstattung in den USA über Donald Trump. Und dass die Medien Teil des Wahlkampfes sind, das zeigt sich auch auf andere Art und Weise sehr deutlich. In den USA geben zum Beispiel Zeitungen durchaus auch eine ganz konkrete Wahlempfehlung, also in dem Fall für Donald Trump oder für Kamala Harris. Für Deutschland schwer vorstellbar, in den USA gehört das zum Wahlkampf dazu, berichtet unser Reporter Maximilian Rieger.
Wahlempfehlungen im Präsidentschaftswahlkampf abgeben, das ist beim Wisconsin State Journal eine mehr als 150 Jahre alte Tradition.
I like to say to people that we got at least one of our endorsements right because we endorsed Abraham Lincoln.
Die Zeitung habe schon für Abraham Lincoln eine Wahlempfehlung ausgesprochen, erzählt Scott Milfred. Er leitet das Meinungsressort beim State Journal, der zweitgrößten Zeitung im Swing State Wisconsin. In der Vergangenheit habe es durchaus Diskussionen gegeben. Diesmal sei die Entscheidung pro Harris aber klar gewesen.
There's no disagreement on this and we're hoping that the Trump era will soon be over.
Auch Nolan Finlay von den Detroit News ist kein Trump-Fan. Die Detroit News sind eine von zwei Tageszeitungen in der größten Stadt in Michigan und die mit der konservativeren Ausrichtung. 2020 hat sich die Meinungsredaktion um Finlay entschieden, keinen Präsidentschaftskandidaten zu empfehlen. Und auch in diesem Jahr werde die Zeitung ihre Standards nicht senken, nur um eine Empfehlung auszusprechen, sagt Finlay.
We're not going to devalue our endorsement by picking a candidate. Just because we feel we have to. We're not going to endorse a bad candidate.
An der grundsätzlichen Praxis, Kandidaten zu empfehlen, halten die Detroit News aber fest.
And we know our readers, many of our readers, rely on us for help making their decision. We're one resource they have to turn to. We think that's part of our reader service.
Aber nicht alle Verlage und Zeitungen sehen das so. Eldon Global Capital, der zweitgrößte Zeitungsanbieter in den USA, untersagt seinen rund 200 Zeitungen seit 2 Jahren, Wahlempfehlungen abzugeben, mit Ausnahme von lokalen Rennen. Die Begründung? In Zeiten politischer Spaltung seien traditionelle Medien als unparteiische Anbieter von Fakten wichtiger denn je. Die Parteinahme in einem Wahlkampf stehe diesem Ziel entgegen. Die Zeitungen, die weiter Wahlempfehlungen anbieten, verweisen darauf, dass die Nachrichtenredaktionen strikt von den Meinungsredaktionen getrennt sind, anders als zum Beispiel in Deutschland, wo Journalistinnen und Journalisten regelmäßig Kommentare zu Themen schreiben, über die sie nachrichtlich berichten, auch wenn die Meinungsstücke klar gekennzeichnet sind. Für den Leser könne eine Wahlempfehlung in einer Zeitung aber trotzdem verwirrend sein, sagt der Medienwissenschaftler Gregory Perot von der University of South Florida.
If you don't know much about news, it does appear a little bit confusing. It's in the news product. It says it's an endorsement, so you can understand why people might get confused.
Wahlempfehlungen können daher auch die journalistische Arbeit erschweren. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die Perot 64 Nachrichtenjournalisten befragt hat.
There would be sources who would say, oh, well, you're a news organization.
Einige Journalisten hätten berichtet, dass mögliche Quellen nicht mehr mit ihnen sprechen wollten. Sie hätten dann versucht zu erklären, nein, das war unsere Meinungsredaktion, das sind wir nicht.
That's not us.
Viele der Befragten stehen Wahlempfehlungen für Präsidentschaftswahlen entsprechend skeptisch gegenüber, auch weil der Einfluss als gering eingeschätzt wird. Anders sei das bei lokalen Wahlkämpfen.
They saw the local endorsement as something that was an entirely different animal than the presidential endorsement, which they found to be very, very ineffectual.
Dass sich die Menschen gerade dafür interessieren, wen die Zeitung für den Stadtrat oder das Landesparlament empfiehlt, ist auch die Erfahrung von Nolan Finlay von den Detroit News. Bei den Wahlen 2022 hätten viele Menschen wegen dieser Artikel ein Digital-Abo abgeschlossen.
We found there's a hunger for this information and people were willing to sign up for the newspaper to get it.
Deswegen stecken die Zeitungen auch viel Arbeit in die Wahlempfehlungen. Die Meinungsredaktionen versuchen, mit allen lokalen Kandidaten Gespräche zu führen. In den Gesprächen gehe es um politische Maßnahmen, aber auch um die Persönlichkeit. Wer auf einmal Aliens erwähne, sei vielleicht kein guter Kandidat für den Stadtrat, sagt Scott Milfred vom Wisconsin State Journal.
Some people are a little unhinged, and you wouldn't know that necessarily unless you met with them. So I think the public does sometimes look at us as an arbiter of responsibility and professionalism in candidates.
Die Öffentlichkeit würde deswegen den Zeitungen vertrauen, die Professionalität von Kandidaten einzuschätzen. Deswegen ist Milfred auch sicher, die amerikanische Tradition der Wahlempfehlung wird bleiben.
I think it's here to stay. I think it's just ingrained in the American culture that that's what we do.
Die Meinung von Scott Milfred, Journalist beim Wisconsin State Journal, im Beitrag von unserem Reporter Maximilian Rieger. Medias Res ist hier das Medienmagazin im Deutschlandfunk. Fernsehen ist tot. Das ist die Überschrift eines Textes vom Spiegel aus dem Jahr 2006. Ja, und jetzt gucke ich mal kurz in den Kalender und sehe, es ist 2024, fast 20 Jahre später, und lineares Fernsehen ist immer noch da und überhaupt nicht tot, auch wenn es von vielen Experten und Journalistinnen eben schon für tot erklärt wurde. Eine aktuelle Umfrage von der Unternehmensberatung Deloitte sagt sogar, dass immer noch mehr als 8 von 10 befragten Zuschauern klassisches Fernsehen gucken und bei den Streaming-Anbietern das große Wachstum der letzten Jahre vorbei ist. Aber vielleicht hängen wir in Deutschland ja auch einfach nur ein bisschen hinterher, weswegen wir jetzt mal dahin gucken, wo alles angefangen hat mit dem Streaming und dem vermeintlichen Ende des Fernsehens, in die USA. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer macht das.
Pionier Netflix ist seit einem guten Vierteljahrhundert im Geschäft. Prime Video von Amazon gibt's auch schon fast 20 Jahre. Apple TV Plus ist kürzlich 5 geworden, Disney Plus wird es im nächsten Monat. Trotzdem, viele US-Haushalte leisten sich weiterhin auch Kabelfernsehen. Warum? Weil es bestimmte Dinge eben im Live-Fernsehen gibt. Traditionell vor allem 2 Sparten, sagt CNN-Medienjournalistin Sarah Fischer.
For a long time we thought that there were 2 things that were really holding up the cable bundle, which was news and sports. But in the past year we've come to find that really it's much more heavily weighted towards sports.
Heute sind Basketball, Baseball, Football und andere Sport-Live-Übertragungen der wichtigste Grund, warum US-Haushalte Kabelfernsehen haben. Um die 50 Millionen Menschen oder etwa ein Drittel der Haushalte zahlen, je nach Kabelpaket, 60 bis 100 Dollar pro Monat, nur um damit auch Live-Sport sehen zu können. Wer dazu noch Streaming haben will, spätestens für den läppert es sich. Für 2, 3, 4 Pakete verschiedener Anbieter geht leicht nochmal die gleiche Summe drauf. Das Problem, viele Streaming-Plattformen machen noch nicht einmal Gewinn. Denn Streaming ist kein einfaches Business, sagt Analyst Dan Rayburn.
The number one cost they have is content licensing or content creation.
Die Nummer 1 bei den Kosten ist Inhalt und Lizenzierung. Wenn Netflix etwa 18, 19 Milliarden pro Jahr für Inhalte ausgibt, dann müssen sie einen bestimmten Betrag dafür nehmen, um profitabel zu sein. Netflix als erfahrener Platzhirsch hat es raus, wie Streaming geht und macht tatsächlich Gewinn, andere nicht unbedingt. Und die Konsumenten werden sparsamer. Netflix hat 2022 1 Million Abonnenten verloren. Ein Angebot mit Werbung sollte daraufhin 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ein günstigeres Abo mehr Kunden anlocken könnte und die Werbemöglichkeiten sehr attraktiv für die Industrie sind.
I think that we're seeing better impact from streaming, we're seeing better targetability from streaming.
Mike Law von der Kommunikationsagentur Karat sagt, beim Streaming weiß man mehr über das Publikum als im Fernsehen, deshalb kann man Werbung besonders passgenau und effizient platzieren. Für Netflix scheint das jedenfalls zu funktionieren. Die Plattform meldete zuletzt mehr als 30% Zuwachs bei der werbefinanzierten Variante und insgesamt 8 Millionen neue Kunden. Werbung werde in den nächsten Jahren aber nicht der größte Umsatztreiber sein. Manche Fachleute glauben, perspektivisch könnte sich das ändern. Disney Plus hat jedenfalls mit einem günstigeren Angebot mit Werbung nachgezogen. Bei Amazon hat man sich wohl gedacht, wir nehmen gleich beides. Ohne den Preis anzupassen, hat Prime Video Werbung eingeführt. Wer ohne Zwangspausen streamen will, der muss draufzahlen. Knapp $3. Ein Kunde aus Kalifornien wollte sich das nicht gefallen lassen, droht mit einer Sammelklage.
An Amazon subscriber from California is seeking a class action lawsuit on behalf of himself and other customers.
Absehbar ist, dass auch nicht alle Streaming-Anbieter überleben werden. Die Großen haben schon angefangen, andere aufzukaufen. Disney zum Beispiel. Früher hielt man nur einen relativ kleinen Anteil an der Plattform Hulu, die es immerhin auch schon seit 2007 gibt. Vor rund einem Jahr hat Disney jetzt aufgestockt, hält inzwischen 2/3 und bestimmt praktisch, wo es lang geht. Bleibt es bei der Koexistenz von Live-Kabelfernsehen und On-Demand-Streaming-Diensten? Kommt drauf an. Wo es schnelles Internet gibt, bekommt Kabelfernsehen zunehmend auch Konkurrenz durch Live-Streaming-Dienste wie Sling, Fubo oder Google TV. Mittlerweile können rund 90% der US-Haushalte schnelles Internet haben. Und sollte der größte und wichtigste Produzent von Live-Sportsendungen, ESPN, vom Kabel zum Streaming wechseln, dann könnte das für Netzwerkbetreiber ein echtes Problem werden.
Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer war das über den Fernseh- und Streamingmarkt in den USA. Was wissen Sie über Ruanda? Wenn ich mal raten darf, nicht so richtig viel. Dass vor 30 Jahren hunderttausende Menschen gestorben sind beim Völkermord in Ruanda, sicherlich. Vielleicht auch noch, dass da Berggorillas zu Hause sind. Ja, und dann war es das wahrscheinlich auch schon. Und das scheint die Regierung in Ruanda nicht wirklich zu stören. Ganz im Gegenteil. Die arbeiten selber daran mit, dass bestimmte Themen aus Ruanda nicht an die weltweite Öffentlichkeit kommen, berichtet unser Autor Alexander Bühler mit einem konkreten Beispiel, wie kritische Journalistinnen eingeschüchtert werden sollen.
I started to be harassed and insulted and smeared.
Noch bevor mein Buch erschien, wurde ich in den sozialen Medien auf extrem unangenehme Weise beschimpft und verleumdet. Jemand leitete mir die E-Mail einer Wissenschaftlerin weiter, die dazu aufrief, mein Buch zu kritisieren, meine Verleger anzuschreiben und mich davon abzuhalten, über bestimmte Vorgänge zu sprechen. Diese Kampagne läuft bis heute.
Das Buch der britischen Journalistin Michaela Wrong heißt Do Not Disturb. Darin beschreibt er den Mord am ehemaligen ruandischen Geheimdienstchef Patrick Karegeya. Er hatte ausländischen Medien nicht nur gesagt, dass der Präsident des Landes, Paul Kagame, ein Diktator sei, der die Macht nie abgeben werde, sondern Kagame in der BBC auch beschuldigt, mehrere politische Morde angeordnet zu haben. Das Thema Ruanda sei beispielhaft für das Verhältnis medialer Beobachter zu Afrika, speziell zu Kagames Rebellentruppe RPF, die das Land 1994 von der Hutu-Schreckensherrschaft befreite.
One thing I wanted to show was how and why my own assessment of the Rwandan Patriotic Front had changed.
Meine eigene Einschätzung der Rwandan Patriotic Front hat sich verändert von einer Art Gutgläubigkeit und Naivität hin zu tiefer Besorgnis über die repressive Natur des Regimes. Und ich habe gesehen, wie andere Leute die gleiche Transformation durchgemacht haben. Diplomaten, politische Analysten, Journalisten, NGO-Mitarbeiter. Aber die sind oft nicht ehrlich genug, das zuzugeben.
Dabei ist die Bilanz des Kagame-Regimes nicht wirklich gut. Ruanda ist immer noch eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist überbevölkert, hat ein überdimensional starkes Militär, stiftet Kriege im Nachbarland Kongo an. Trotzdem stellen Politiker wie Jens Spahn oder Alexander Dobrindt dem Land ein gutes Zeugnis aus. Es sei ordentlich. In ihrem jüngsten Bericht hat die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch jedoch gerade dokumentiert, wie verbreitet Folter in ruandischen Gefängnissen ist und wie der zuständige hohe Beamte mit einer relativ kurzen Haftstrafe davonkam. Allein an diesem Bericht, sagt Clementine de Montjoie, eine der beiden Autoren, hätten sie 6 Jahre gearbeitet.
Es ist sehr schwierig, diese Art von Missstand in Ruanda zu dokumentieren. Es gibt keine unabhängige Zivilgesellschaft und Journalisten können kaum unabhängig arbeiten. Wer Kritik äußert und den Finger in die Wunde legt, der muss mit Konsequenzen rechnen. In unserem Bericht nennen wir 2 politische Kritiker, die auf YouTube über ihre Misshandlung sprechen. Der eine ist vor ein paar Monaten verschwunden und der andere wurde wieder verhaftet.
Auch das Recherchekollektiv Forbidden Stories hat sich mit dem Tod eines Kagame-Kritikers befasst, der viele Fragen aufwirft. John Williamson Twali hieß der ruandische Investigativjournalist. Seine Erkenntnisse teilte er auf seinem eigenen YouTube-Kanal mit rund 40.000 Followern. Keine kleine Zuhörerschaft in Ruanda. Twali muss damit gerechnet haben, dass der Geheimdienst ihn im Blick hatte.
Abakurikiye Pax TV Reme News ijwi ry'abativugira mwiriwe amahoro abandi mwaramutse neza tugize ducyo bitewe naho muhereye hirya
no kwisi. Im Januar 2023 stirbt er unter merkwürdigen Umständen in Kigali, angeblich an den Folgen eines Unfalls mit seinem Motorradtaxi. Öffentliche Kritik daran gab es keine. Kagame und seine Geheimdienste haben die öffentliche Meinung gut unter Kontrolle. Michaela Wrong erlebt oft am eigenen Leib, wie die ruandischen Dienste vorgehen.
It's called the Rwanda Twitter Army.
Ruandas sogenannte Twitter-Armee will die ruandische Diaspora kontrollieren. Sie nimmt jeden ins Visier, der, wie ich, es wagt, Kagame zu kritisieren. Das machen die sehr, sehr gut. Das sind keine normalen ruandischen Bürger. Die Twitter-Konten sind anonym, ganz neu, haben ein Foto von Kagame und 4 Follower. Die werden vom Präsidentenbüro, dem Militärgeheimdienst oder der Polizei betrieben. Und die rekrutieren auch Studenten. Sie sollen gute Patrioten sein und Leute virtuell angreifen.
Paul Kagame ist sehr auf die Außenwirkung bedacht, sagt Wrong. Denn davon hängen Investitionen und Entwicklungshilfe aus dem Ausland ab. Deswegen kontrolliert Kagame die Ruander in den sozialen Medien, damit keine heiklen Informationen nach außen dringen. Schließlich weiß der gelernte Geheimdienstler um den Wert von Informationen. Wer trotzdem unerlaubt Wissen weitergebe, leide. So de Montjoie von Human Rights Watch.
Das Ziel ist es, Kritik oder gar die Formierung einer Opposition im Ausland zu verhindern und Leute weltweit zum Schweigen zu bringen. Die ruandischen Behörden haben ein System aufgebaut, mit dem sie die Ruander im Ausland genau im Blick haben. Dazu gehören Drohungen und Schikanen für jeden, der nicht auf der Linie der Regierungspartei ist, auch in Europa mit Online-Schikanen. Die Verwandten zu Hause werden ins Visier genommen, deren Bankkonten und ihr Land werden beschlagnahmt, Jobs verschwinden, die Verwandten werden gefoltert und manchmal lässt man auch die Menschen ganz verschwinden. Das zwingt die Menschen zu Selbstzensur.
Das kann also auch im Exil gefährlich sein, sich kritisch über Ruanda zu äußern. Ein Beitrag war das von Alexander Bühler. Gedichte gegen den Weltuntergang, die hat die Autorin Sibylle Berg geschrieben und die schaut sich gleich nach den 16 Uhr Nachrichten der Büchermarkt an. Medias Res gibt's morgen wieder ab 15.35 Uhr und rund um die Uhr in der Deutschlandfunk-App. Da ist auch unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss selbstverständlich jederzeit zu finden. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Dienstag.